Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl
und Lukas Laschinski.
Heute geht es um emotionale Abhängigkeit. Und emotionale Abhängigkeit ist was, was wir vielleicht bei uns selber schon festgestellt haben, was zu einem gewissen Grad auch normal ist. Also nicht abhängig zu sein, aber uns emotional einzulassen auf andere Menschen. Wir sind soziale Wesen. Wir wollen die Frage klären, ab wann beginnt denn eigentlich diese emotionale Abhängigkeit? Steffi, was ist der Definition nach emotionale Abhängigkeit?
Bei der emotionalen Abhängigkeit geht es eigentlich darum, dass man sich von mindestens einem anderen Menschen total abhängig fühlt, sei es irgendwie der Partner oder sei es auch ein Elternteil. Das kann unterschiedlich sein und insgesamt ist der emotional abhängige Charakter, um es mal so auszudrücken, dadurch gekennzeichnet, dass er selbst, also ohne ein spiegelndes Gegenüber, sich sehr verloren und wenig selbstständig fühlt. Also so das Gefühl hat, dass ihm eigentlich so die eigene Definition beziehungsweise auch der Boden unter den Füßen verloren geht, wenn es nicht ein haltspendendes Gegenüber gibt.
Und es gibt eine große Angst vor dem Verlassenwerden bei emotional abhängigen Menschen. Und ein anderes Charakteristikum ist, dass sie so sehr auf den anderen bezogen sind, dass sie sich selbst völlig vergessen, ihre eigenen Interessen, das, was sie ausmacht. Und die Ursache liegt meist in einem stark geminderten Selbstwertgefühl und es hat hohe Korrelationen zu Persönlichkeitsstörungen, wie zum Beispiel Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Die haben ja ganz oft so einen Lieblingsmenschen, auf den sie sich 100% fokussieren und das ist meistens der Partner. Und dementsprechend, wenn es dann partnerschaftliche Krisen gibt, haben die ja nichts mehr anderes, denen wird der Boden unter den Füßen weggezogen und die rasten oder können dann völlig ausrasten.
Obwohl man das ja bei Borderline auf den ersten Blick gar nicht so vermuten mag, weil sie durch ihre Wutausbrüche und ihre Aggression ja auch genau diesen Partner auch immer wieder irgendwo total belasten, beziehungsweise die Partnerschaft eigentlich so bedrohen, dass es sein kann, dass der andere auch irgendwann sagt, so mir reicht es jetzt. Also Borderline finde ich ist ein sehr spezielles Beispiel, weil normalerweise sind emotional abhängige Menschen ja eher sehr harmoniesüchtig und tun alles dafür, um anerkannt zu werden.
Bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen hast du eben beides, dieses ganz, ganz auf den anderen einlassen, alles machen, was der andere macht. Der eine ist Segler, dann wird man auch zum Segler und auf der anderen Seite hast du die heftigen Streits, wo alles zerrissen wird, wo alles dem Erdboden gleichgemacht wird. Also du hast halt sehr, sehr starke Pole. Und Steffi, was ich an dem Thema so spannend finde, ist, dass wir alle in irgendeiner Weise emotional abhängig sind. Aber wann beginnt emotionale Abhängigkeit? Also wo ist diese feine Linie zwischen, hey, das ist nicht mehr das ganz Normale in der Partnerschaft. Ne? Wir alle kennen das, dass wir in irgendeiner Weise auf unseren Partner, auf unsere Partnerin, auf unsere Mitmenschen bezogen sind. Aber wo beginnt es zu kippen? Und Steffi, ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Wie gut kannst du alleine sein?
So medium gut. Also bei mir ist es aber weniger die emotionale Abhängigkeit, also meine extrovertierte Art. Mhm. Ich kann ganz gut alleine sein, aber lieber bin ich eigentlich in netter Gesellschaft.
Also hat das weniger damit zu tun, dass du das jetzt brauchst, die Gefühle von dem anderen, sondern dass du dich einfach ausdrücken willst und dass du jemanden zum Plauschen haben möchtest.
Genau.
Und wir alle waren ja mal emotional total abhängig. Ne? Also das haben wir können das alle abhängig sein.
Ja, als Kinder ist es natürlich so, dass wir, wenn wir geboren werden, sind wir komplett abhängig. Also wirklich komplett, wir kommen also eigentlich aus der totalen Abhängigkeit. Und dann ist es natürlich auch immer interessant, als was wir Abhängigkeit erlebt haben. Als etwas Wohliges und Kuscheliges, als etwas Vertrauensvolles oder als etwas, worauf man sich nicht verlassen kann. Also was eigentlich eher bedrohlich ist, weil man erlebt hat als Kind, ich kann mich nicht verlassen, ich darf keinem anderen vertrauen. Und der beste Nährboden für spätere emotionale Abhängigkeit ist, wenn die Kinder Mütter gehabt haben oder Eltern gehabt haben, aber oft sind ja die Mütter die wichtigsten Bezugspersonen, die mal da waren und mal nicht. Mhm. Sodass das Kind schon sehr früh sich darin geübt hat, sich ständig an der Mutter zu orientieren, wie ist die Mama heute drauf, was muss ich tun, dass sie lieb ist. Und durch diese permanente Beobachtung der Mutter und immer dafür kämpfen, dass die Mama lieb ist, eben gar nicht so richtig auch ihre eigene Autonomie lernen. Während Kinder, die, ich sag mal, zuverlässig wenig Aufmerksamkeit bekommen, also wo es immer so ist, dass sie vernachlässigt werden, oft eher in die Richtung pendeln, dass sie sich sehr früh sehr autonom machen. Nach dem Motto, ich kann mich hier auf keinen verlassen, außer auf mich selbst. Aber die, wo immer so ein Wechselbad ist, da sagt man eben auch, das ist eben oft so ein anklammernder Bindungsstil, dass die natürlich den besten Nährboden haben, um später auch in so eine emotionale Abhängigkeit zu geraten.
Und es ist ja auch ganz logisch, ne? Unsere Psyche muss ja irgendwie damit umgehen und eine Lösung für das Problem finden. Und wenn ich als Kind eigentlich ein Bedürfnis habe, das für mich überlebensnotwendig ist und das Bedürfnis nicht erfüllt wird, wenn ich mich nach Bindung sehe, und das tut jedes Kind, und das wird nicht erfüllt, wenn ich mich nach Geborgenheit sehne, nach Kuscheln mit meiner Mutter, nach einem offenen Ohr, nach einem Beziehungspartner, und das bekomme ich nicht, oder ich muss darum wahnsinnig kämpfen, dann muss ich für mich irgendeine Lösung daraus finden. Sonst habe ich ständig dieses Gefühl von Panik und Ohnmacht. Das löst ja ein ganz fundamental heftiges Gefühl aus. Und unser Gehirn hat dann zwei Lösungen, die du schon aufgemacht hast. Entweder wir koppeln uns völlig davon ab und sagen, überhaupt gar keine Bindung mehr für mich, damit ich diesen Verlust von Bindung nicht mehr spüren muss, diesen Schmerz. Das sind dann Bindungsängstler später. Oder ich tue alles dafür, um die Bindung zu bekommen. Und wenn wir über emotional abhängige Menschen sprechen und die diesen Weg gehen und sagen, hey, ich bin wie so ein kleiner Seismograf und richte mich dann völlig nach meiner Mutter, dann habe ich zwei Vorteile. Jedes Mal, wenn so ein ganz kleiner Tropfen Aufmerksamkeit von meiner Mutter, von meinem Vater kommt oder von anderen Bezugspersonen, bin ich da und kann ihn im Empfang nehmen. Und das Zweite, wenn ich total mit meiner Aufmerksamkeit auf jemand anderen gerichtet bin, muss ich nicht mehr den Schmerz in mir spüren, nämlich den Mangel an Aufmerksamkeit, den Mangel an Bindung, der ja die ganze Zeit eigentlich durch diese unsichere Situation ausgelöst wird.
Ja, und vor allen Dingen übe ich ja dadurch Kontrolle aus. Das Schlimmste ist ja so dieses passive Verlassenwerden. Man wird einfach verlassen. Aber diese Kinder lernen ja früh, sich sehr auf die Stimmung ihrer Eltern einzustellen, immer die Antennen draußen zu haben, um sich immer gut justieren zu können. Und dadurch üben sie ja einfach auch ein Stück weit Kontrolle aus im positiven Sinne, dass sie also nicht nur völlig ausgeliefert sind, sondern aktiv etwas dafür tun können, dass die Eltern sich zuwenden oder dass sie zumindest nicht geschimpft werden oder schlimmer noch misshandelt werden.
Wenn ich immer bei den Bedürfnissen von anderen Menschen bin, dann kann ich eins wahnsinnig gut, die Bedürfnisse von anderen Menschen wahrnehmen und lesen. Und das können ja emotional abhängige Menschen und vor allem auch überangepasste Menschen gut. Was sie nicht so gut können, weil sie es auch nie gelernt haben, und wir müssen alles als Fähigkeit ausbilden, und das ist eigentlich eher wie beim Sport oder wenn wir einen Tanz lernen, durchs Tun, nicht einmal kurz verstehen, sondern auch durchs Tun. Was sie nicht gut können, ist ihre eigenen Bedürfnisse wahrnehmen, und deswegen verlieren sich emotional abhängige Menschen ja auch so häufig, ne?
Richtig, weil das haben sie ja wirklich wenig trainiert, sich selbst zu spüren, weil ihr ganzes Streben ja darauf ausgerichtet ist, die Aufmerksamkeit und die Zuwendung des anderen zu bekommen. Wo würdest du denn sagen, Lukas, ist die Abgrenzung zwischen normaler Überangepasstheit und emotionaler Abhängigkeit?
Auf jeden Fall gibt es bei beiden Konzepten wahnsinnige Schnittmengen, nämlich, dass man total auf den anderen eingestellt ist, seine eigenen Bedürfnisse vernachlässigt. Ich würde sagen, in der Ausprägung ist emotionale Abhängigkeit nochmal ein Stück weit stärker. Überangepasste können auch alleine sein, können auch Zeit für sich verbringen. Emotional Abhängige brauchen ganz, ganz stark das Gefühl von anderen, noch viel mehr.
Genau, ich würde auch sagen, es ist eher so ein quantitativer Unterschied, und gerade bei Überangepassten hat man ja auch oft, dass sie geradezu allein sein wollen, denn nur wenn sie allein sind, kommen sie mal wieder zu sich selber zurück, können sich wieder spüren, fühlen sich auch frei, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, während bei emotional Abhängigen das Alleinsein oft eher ein bedrohlicher Zustand ist, in dem sie sich dann auch wirklich einsam fühlen.
Was mein Wunschmehrwert für die Hörerinnen und Hörer wäre in dieser Folge, ist einmal zu erkennen, ob ich emotional abhängig bin oder nicht, oder Freunde vielleicht oder Bekannte in meinem Umfeld. Zweitens, wie kann ich mich aus emotionaler Abhängigkeit lösen? Drittens, woher weiß ich, ob ich etwas wirklich will? Und Steffi, ich würde gerne anfangen mit der ersten Sache, nämlich zu erkennen, ob ich, Freunde, Bekannte vielleicht emotional abhängig sind. Lass uns zu den Symptomen kommen.
Ein ganz wichtiges Merkmal ist ein unheimlich starker Drang nach Rückversicherung. Also, dass man immer nachfragt, ist das jetzt gut, so bin ich gut, liebst du mich? Also, dass man sich immer rückversichern muss, weil man nicht wirklich vertrauen kann. Und damit einher geht natürlich wie immer, wenn man so sehr auf den anderen ausgerichtet ist und getrennt sein so viel Angst macht, dass man auch den Partner idealisiert. Denn die Idealisierung ist ein Bestandteil oder kann ein Bestandteil dessen sein, der eigentlichen Trennungsangst. Denn je idealisierter ich den Partner wahrnehme und umso toller ich ihn wahrnehme, desto enger kann ich mich ja an ihn binden. Mhm. Und damit sind wir beim nächsten Punkt, dem Klammern und Kontrollieren. Genau. Also, dass man so immer Angst hat, den anderen zu verlieren und klammert und entsprechend natürlich auch zum Kontrollieren neigt.
Ja, also auch stark eifersüchtig ist. Ich hatte eine Freundin, da bin ich aus dem Haus gegangen, da war ich so ungefähr 20 und die hat direkt so nach 5 Minuten angerufen, wo ich denn bin, was ich mache, sich rückversichert, ob das stimmt, was ich ihr erzählt habe. Das heißt, sie war extrem eifersüchtig, sie hatte den absoluten Kontrollzwang, sie hat auch immer auf mein Handy geguckt, wenn ich auf Toilette war. Wir haben es auch nicht lange in der Beziehung ausgehalten. Ich wusste damals gar nicht, wie mir geschieht, aber auch sie war emotional abhängig. Und sie hat auch so Sätze gesagt wie, du bist mein Ein und Alles, ohne dich kann ich nicht leben. Es war sehr, sehr einengend für mich und sie war total auf mich fokussiert. Und das, wie gesagt, ein weiteres Symptom von emotionaler Abhängigkeit, diese starke Eifersucht, dieser Kontrollzwang über den anderen.
Ja, und dabei werden natürlich, weil man halt so sehr auf den anderen fixiert ist, die eigenen Bedürfnisse ignoriert. Also eigentlich lebt man nur für die Beziehung. Und was man selber will, fühlt man eigentlich auch gar nicht so. Man will ja eigentlich nur den Partner, man will nur die Nähe, man will nur das Zusammensein. Und entsprechend hat man ja auch Probleme mit dem Alleinsein, ja, weil man sich ja selber auch gar nicht so richtig spürt im Alleinsein, beziehungsweise sich ohne den Partner eigentlich nicht allein, sondern verlassen fühlt.
Und das nächste Symptom kann sein, dass emotional abhängige Partner so eine gewisse Einseitigkeit spüren. Hey, ich mache das alles hier für die Partnerschaft. Ich gebe das auf. Ich bin so auf dich fokussiert. Warum machst du dann das nicht auch? Also, dass der Eindruck entsteht, dass der eine die ganzen Bemühungen hat, dass ganz viel getan wird für die Partnerschaft und der andere einfach so als Trittbrettfahrer daneben ist und gar nicht so viel tut, wo gar nicht gemerkt wird, dass das eine ein bisschen viel ist.
Richtig, beziehungsweise ich meine die Partner, ich meine, du hast das ja selber eben erzählt, wenn sich jemand sehr stark emotional abhängig macht, fühlt sich der Partner schon ziemlich eingeschränkt und für die meisten Partner verlieren emotional Abhängige auch an Attraktivität. Weil man, wenn man sich so zu Füßen legt und so wenig eigene Autonomie hat, gibt es ja für den Partner auch wenig Raum, sich überhaupt noch anzunähern, wenn der andere einem sowieso ständig am Hals hängt. Und das macht natürlich nicht attraktiv.
Nee. Verstärkt wird das Ganze noch, dass emotional abhängige Menschen meist wenig soziale Kontakte haben, weil sie ja so fokussiert sind und gar nicht so viel Zeit dafür aufwenden, weil das gar nicht auf ihrer Prioritätenliste ganz oben steht. Und sie können, das haben wir jetzt schon öfter gesagt, nicht allein sein. Steffi, lass uns doch nochmal darauf eingehen, woher diese emotionale Abhängigkeit rühren kann. Wir haben gesagt, das sind Erfahrungen in der Kindheit, wie allzu oft in der Psychologie, wenn wir an die Ursachen gehen, an die Wurzeln, dann stellen wir fest, dass die Menschen Schwierigkeiten hatten in der Bindung mit ihren Eltern. Und womit können die emotional abhängigen Menschen nicht so gut umgehen?
Also es ist halt so eine chronische Verunsicherung, denn im tiefsten Inneren haben ja Menschen, die sich emotional abhängig fühlen, das Gefühl, dass sie nicht liebenswert sind, dass sie nicht genügen. Deswegen kämpfen sie auch immer so um die Aufmerksamkeit. Und das ist natürlich auch so ein altes Kindergefühl. Und sie haben im Unterschied halt zu anderen Menschen, die auch schlechte Kindheitserfahrungen hatten, das Gefühl, ich kann ohne die Bindung nicht leben. Also die Bindung ist für mich überlebensnotwendig, während ja andere, die sich mehr so auf die Seite der Autonomie schlagen, das heißt, sie haben vielleicht auch schlechte Kindheitserfahrungen gemacht, aber ziehen daraus eher den Schluss, okay, ich lasse keinen so nah an mich heran, dass ich überhaupt abhängig werden könnte, sondern ich verlasse mich nur auf mich selbst und versuche mein Leben möglichst autonom zu regeln. Und die Abhängigen haben stattdessen das Gefühl, so wie so ein Kindergefühl, eigentlich das ist ja auch so kindlich irgendwie, dass sie ohne die Hand der Mama überhaupt nicht durchs Leben gehen können. Ja, also dieses Gefühl, im Grunde genommen auch gar nicht lebensfähig zu sein allein.
Und darum gibt es auch diese ganz, ganz starken Verlustängste, weil das fühlt sich ja immer noch als Erwachsener an wie Sterben. Ne? Also als Kind ist das ganz stark genetisch durch unser genetisches Programm in uns verankert. Ohne die Eltern, ohne Bezugsperson sterben wir, weil wir damals auch gestorben wären. Das Gefühl ist heute noch das gleiche, es ist genauso real. Und dieses Gefühl wird dann bei Erwachsenen getriggert. und ausgelöst. Das heißt, wenn jemand anderes nicht da ist, sind sie wieder Kind, sind wieder in dieser traumatischen Situation. Ich bekomme keine Bindung, ich bin auf mich allein gestellt. Dieses Gefühl ist unaushaltbar für mich. Und dann tut die Person alles dafür, dieses Gefühl nicht spüren zu müssen. Und wie die Wurzeln von so vielem, ist auch da das eigene Gefühl zu mir selbst, also dieses Selbstwertgefühl, ganz entscheidend.
Weil dieses Verlassenwerden ja nicht nur in dem Sinne tödlich ist, dass man als Kind, als kleines, ganz kleines, abhängiges Kind tatsächlich gestorben wäre, sondern es ist deswegen auch so wahnsinnig wichtig wegen dem Selbstwertgefühl, weil es ja so eine Bestätigung dessen wäre, was die Betroffenen sowieso im Innersten glauben, dass sie einfach nicht liebenswert sind. Na, wenn der andere mich jetzt verlässt, dann ist da ja wieder diese massive und ganz, ganz tiefe Selbstwertkränkung. Ne? Ich habe es wieder nicht geschafft, jemanden wirklich an mich zu binden. Ich war wieder nicht gut genug.
Und die zwei Wege, die Menschen, die sowas erfahren haben, gehen, haben wir ja schon gesagt, ist entweder, ich möchte das nie wieder erfahren, ich bin bindungsängstlich, ich lasse mich nie wieder auf jemanden ein, oder ich passe mich zu stark an, tue alles dafür, um die Bestätigung zu finden und komme in die Abhängigkeit.
Und das Schlimme daran ist ja auch, dass die Menschen, die halt diese emotionale Abhängigkeitsproblematik haben, sich eben auch ewig lang an Menschen binden, also in Beziehungen stecken bleiben, die ganz, ganz schwierig sind, beziehungsweise wo tatsächlich auch Themen wie körperliche oder seelische Misshandlung eine Rolle spielen.
Das finde ich immer wieder so krass festzustellen. Erwachsene, die eine krasse Kindheit hatten, die eine herausfordernde Kindheit hatten, vielleicht auch einfach eine beschissene Kindheit hatten, ne? Dass sie sich immer wieder Partner suchen, wo sie das wieder und wieder und wieder erleben können, müssen, weil wir haben lieber die Kontrolle, das Gewisse als das Ungewisse. Ne? Ich meine, da spielen viele Gründe eine Rolle, aber eigentlich diesen Mechanismus erstmal zu erkennen, dass wir uns von denen total angezogen fühlen, ganz oft, die eben gar nicht so gesund für uns sind, das finde ich so ein Aha-Erlebnis im eigenen Leben.
Ja, im Grunde genommen geht es da um die Wiederbelebung alter Konflikte nach dem Motto, diesmal schaffe ich es, ein Happy End herbeizuführen. Ja, also der Klassiker, der viel zitierte Klassiker, eine Frau bindet sich an einen Mann, der emotional überhaupt nicht verfügbar ist, so wenig wie ihr Vater emotional verfügbar war. Und da spielt halt unbewusst eben auch diese Hoffnung mit, und diesmal schaffe ich es, den anderen an mich zu binden, diesmal schaffe ich es, von mir zu überzeugen. Plus, es ist eine sehr vertraute Situation, in der man sich irgendwie auskennt und daher auch wieder ein Stück weit Kontrolle hat, weil dieses Gefühl zu kämpfen, um die Liebe zu kämpfen, das ist eine vertraute Situation. Während wenn der andere einfach sagen würde, ich liebe dich und ich will dich unbedingt haben, das wäre so unvertraut, dann müsste man ja plötzlich selber vertrauen und dann wäre man auf einem ganz, ganz neuen Terrain.
Und vor allem kann das auch gar nicht so leicht akzeptiert werden, weil wenn ich mich selber für nicht liebenswürdig halte, wie kann ich denn jemand anderes vertrauen, der auf einmal sagt, doch, für mich bist du das. Das kann ja nicht funktionieren. Das heißt, darum muss man erstmal die Selbstakzeptanz üben, bevor man dann jemand anderes Glauben schenken kann, der einem liebt. Das ist halt diese Krux an der Sache.
Aber wenn man nun mal in so einer Situation drin ist, ne, beziehungsweise sich daran selber erkennt, welche Übungen, Methoden gibt es denn nun, um emotional unabhängiger zu werden?
Das Allerwichtigste am Anfang finde ich erstmal, das ist auch unser Ziel hier im Podcast und in all den Sachen, die wir machen, in den Online-Kursen, in den Büchern, denke ich auch, Steffi, ist ein Bewusstsein zu schaffen. Also erstmal darüber im Klaren zu sein, was laufen denn da gerade für Mechanismen bei mir ab und welche Macht haben diese Mechanismen über mein Leben? Und ich kann Dinge nur aktiv verändern, die mir auch bewusst sind, also wo ich Klarheit drüber habe und weiß, aha, okay, jetzt klickt das wieder so und jetzt bin ich hier in meinem emotionalen Film gefangen und dann kommt die Emotion von früher rein, die macht das und das für mich. Weil es gilt ja immer in der Psychologie, egal wo du bist, den Raum zwischen Reiz und Reaktion zu betreten. Das hat Viktor Frankl schon gesagt, der berühmte KZ-Überlebende und Psychiater. Es geht immer darum in der Psychologie, egal was du dir anguckst, den Raum zwischen Reiz und Reaktion zu betreten. Und den kannst du nur betreten, wenn du weißt, ah, da gibt es einen Raum und da gibt es einen Mechanismus, der bei mir abläuft.
Richtig. Also diese Bewusstwerdung ist natürlich unglaublich wichtig. Und dann natürlich wie immer auch so zu spüren, diese Gefühle, also wie immer auch seine Gefühle wirklich auch mal wahrzunehmen. Ne? Was macht es da eigentlich so abhängig? Ne? Also was ist eigentlich meine Urangst? Worum geht es eigentlich wirklich?
Also würdest du sagen, um das Ganze zu heilen, diesen Urauslöser zu heilen und mich aus der emotionalen Abhängigkeit zu bringen, könnte auch innere Kindarbeit helfen oder eine Therapie, ne?
Ja, unbedingt. Also unbedingt. Also ich glaube, dass da auch oft eine Therapie notwendig ist, weil halt die Muster so stark sind und dann entstehen ja auch so Teufelskreise, wenn ich mich so bedürftig fühle und innerlich so klein fühle und so abhängig fühle, habe ich ja nicht die Idee davon, dass ich so stark sein könnte, selber da rauszukommen. Und da hast du ja einen Teufelskreislauf. Das heißt, du hast ja halt auch richtigerweise oder vernünftigerweise das Bedürfnis, nee, ich hätte gern einen Therapeuten oder Therapeutin, die mir dabei helfen. Also so ein Papa- oder Mama-Therapeut, die mir einfach auch helfen dabei. Und das ist ja auch dann durchaus eine gute Idee.
Ja, was passiert in der Therapie ganz oft? Es wird A, eine sichere Beziehung hergestellt und innerhalb der sicheren Beziehung können wir bestimmte Dinge erfahren, aushalten und ausprobieren, zu denen wir alleine nicht in der Lage sind, denen wir alleine immer wieder ausweichen. Also ein Therapeut, eine Therapeutin führt einen zu emotionalen Erlebnissen, die oft unangenehm sind und gemeinsam merkt man dann, ah nee, ich kann die aber auch bewältigen. Und da ist die nächste Lösungsstrategie, diese unangenehmen Gefühle, die wir, wenn wir emotional abhängig sind, um jeden Preis vermeiden wollen, nämlich diese tiefe Ohnmacht, diese tiefe Angst, diese lernen auszuhalten und damit umzugehen und zu wissen, ein unangenehmes Gefühl dauert meistens so 60 bis 90 Sekunden an, wenn wir die Schleife nicht durch Gedanken aufrechterhalten und ich löse mich nicht auf, ich gehe nicht unter, sondern ich kann das überstehen. Ich glaube, nur wenn man mit unangenehmen und angenehmen Gefühlen in seinem Leben wirklich umgehen lernt, ist man wirklich frei.
Ja, wobei wir kommen da halt auch leicht in den Bereich des Traumas, muss man sagen. Mhm. Da kann es natürlich schon passieren, dass die Leute wirklich in solche Ohnmachts- und Auflösungsgefühle kommen, dass sie die alleine tatsächlich schlecht bewältigen können. Deswegen denke ich, wäre eine Psychotherapie wirklich hilfreich. Aber grundsätzlich auch bei der Psychotherapie ging es dann ja darum, so diese alten Muster erstmal zu erkennen. Also dieses Grundgefühl von, ey, ich hatte nie eine emotionale Sicherheit in meiner Kindheit und glaube deswegen auch, dass es die für mich irgendwie nicht geben kann. Und ich glaube auch, dass das was mit mir selber zu tun hat, dass es die für mich nicht geben kann, weil ich ja allein, so wie ich bin, nicht genüge. Und dann sich eben Schritt für Schritt zu distanzieren von diesen alten Botschaften und alten Gefühlen, die man halt eben in der Kindheit erlebt hat. Da sind wir wieder bei der Arbeit mit dem Schatten und dem Sonnenkind, also wirklich zum neuen Selbstbild zu kommen, zu neuen inneren Glaubenssätzen zu kommen. Und hier ist das Thema Selbstfürsorge ganz groß geschrieben. Ne? Also wirklich
total
liebevoll mit sich selber umgehen, sich gut um sich kümmern, sich Sachen gönnen, also und auch einen ganz anderen Umgangston mit sich selber erstmal zu etablieren.
Ganz, ganz wichtig herauszufinden, wie rede ich denn mit mir selber? Also einmal, ich bin nicht schuld. Ich bin nicht schuld daran. Ich habe mir nicht ausgesucht, in welche Familie ich geboren bin. Ich habe mir auch nicht den Körper ausgesucht, mit dem ich geboren wurde, mein Genset. Wir alle nehmen das so krass zu uns. Ich spiele einfach nur die Karten aus, mit denen ich geboren wurde. Also ich bin nicht schuld dafür, dass meine Eltern sich so und so verhalten haben. Und das Zweite ist, warum fange ich dann nicht an, so mit mir umzugehen? Nämlich genau so wie mit einem kleinen Kind oder einem guten Freund. Wir gehen ganz oft super hart mit uns gerecht. Ey, warum kann ich das jetzt nicht anders? Jetzt habe ich es doch verstanden, jetzt muss ich es ändern. Jetzt ist alles doch ganz super. Jetzt sind alle Weichen gestellt. Ich habe es einmal gelesen. Bang. So einfach geht das nicht. Geduldig mit einem sein, liebevoll mit sich selber reden. Und das ist was wir ganz oft erlernen müssen, weil das niemand vorher uns gezeigt hat. Das hat unsere Familie nicht gemacht. Das hat unser Opa, unsere Oma, unser Vater, unsere Mutter nicht gemacht. Niemand hat das gemacht. Woher sollen wir wissen, wie das geht? Und wenn wir das anfangen zu kultivieren, sind wir auch bereit, größere Risiken einzugehen, weil da jemand am Ende, falls wir mal scheitern, auf uns wartet und sagt, ey, nicht so schlimm, lass uns zusammen aufstehen und es nochmal machen.
Richtig, was du sagst. Und dabei ist es eben auch wichtig, kleine Schritte zu gehen. Also oft nimmt man sich viel zu viel vor. Und es ist einfach schon sinnvoll, wenn man sagt, ey, 10 Minuten am Tag, denke ich mal darüber nach, wie war denn das bei mir daheim? Und mal einfach versuche für mich erstmal rational zu verstehen, weil Rationalität gibt gerade bei diesen Themen auch ein bisschen Halt im Äußeren. Pass mal auf, das war damals so und deswegen glaube ich heute noch, dass das stimmt. Ich glaube heute noch, dass ich sowieso verlassen werde, dass ich total allein bin auf der Welt und dass ich alles dafür tun muss, um geliebt zu werden. Dass man erstmal vielleicht von der rationalen Ebene das auch versteht, weil dieser innere Erwachsene, das ist ja diese rationale Ebene, kann einem letztlich auch Halt geben, auch nicht zu tief völlig allein in diesen Gefühlen zu versinken. Oder kleine Schritte, dass man eben anfängt, liebevoller mit sich zu sprechen, also mehr Mitgefühl hat für die eigene Situation, ne? Anstatt zu sagen, innerlich zu sagen, ey, was bist du denn jetzt wieder so schlimm und was läufst du dem Typen hinterher, zu sagen, ach armes Mäuschen, fühlt sich wieder so abhängig und hast solche Angst, allein zu sein. Also dass man eben auch in kleinen Schritten diesen Umgangston ändert.
Und was mir immer hilft, wenn ich Veränderungen einleite, mich zu fragen, was ist der kleinste mögliche Schritt, den ich heute schon gehen kann? Weil ganz oft sind wir bei Veränderungen so und jetzt ändere ich alles. Jetzt gehe ich anders einkaufen, koche jeden Tag gesund, esse ein super gutes Frühstück, ein super gutes Mittagessen und ein super gutes Abendessen. Und das ist zum Scheitern verurteilt. Diese kleinen Schritte sind so wahnsinnig wichtig. Also heute zu gucken, was ist der kleinste Schritt, den ich einleiten kann hin zu meinem Ziel? Wirklich der kleinste. Es kann sein, dass ich sage, ich bleibe heute einfach mal 10 Minuten alleine für mich und beobachte in der Zeit, was bei mir passiert. Was kommen da für Gefühle auf? Aha, das heißt, ich werde wirklich zu dem Forscher für meine eigenen Gefühle. Und dann sagen, nach 10 Minuten ist auch wieder gut. Jetzt gehe ich vielleicht in meiner WG zu meinem Mitbewohner oder rufe eine Freundin an oder was auch immer. Aber dass man wirklich in ganz kleinen Schritten anfängt, diesen Raum der Erfahrung aufzumachen.
Ein wichtiger Schritt ist natürlich auch, dass man versucht, sich mehr wieder rückzubesinnen auf eigene Interessen und versucht, sich selber wieder ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, sich zu überlegen und zu fühlen, was bringt mir denn Spaß, was ist so ein Hobby von mir, beziehungsweise ein Hobby, das ich vielleicht habe, auch einfach auszubauen, also mehr davon zu machen, sich vielleicht auch wieder mehr auf den eigenen Job zu konzentrieren. Also alles das, was mich selbst in die Autonomie bringt, was ja auch nichts anderes heißt, als dass ich wieder mehr Kontrolle über mein Leben und meine eigenen Gefühle bekomme. Denn wenn ich mich so abhängig mache von jemand anders, dann gebe ich auch extrem viel Kontrolle ab, weil der ja quasi die Kontrolle darüber hat, ob ich mich heute gut fühle oder nicht. Das heißt, alle Maßnahmen, die in meiner eigenen Hand liegen, also wo ich selber aktiv etwas dafür tun kann, dass es mir gut geht, sind super gut. Also wirklich zu gucken, zu sich selbst zurückzufinden. Das kann natürlich auch sehr gut über Achtsamkeits- und Entspannungsübungen funktionieren, über Meditation. Also alles, was mich zu mir bringt, wo ich mich selber wahrnehme und selber spüre und auch mir selber Spaß im Leben bereiten kann.
Das ist ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast, diese Achtsamkeit, Meditation. Man fragt sich ja immer so, wofür ist das gut, ne? Aber ich komme ganz, ganz schnell aus der Ruhe in emotional kritischen Situationen. Also wenn so ein altes Schmerzthema von mir getriggert wird, komme ich ganz, ganz schnell aus der Ruhe. Aber wenn ich das trainiere, durch Achtsamkeit in dem Moment zu bleiben, wird die Möglichkeit, diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion zu betreten, immer größer. Also die Tür öffnet sich überhaupt. Und darum ist Achtsamkeitstraining für Menschen, die emotional schnell gefangen sind, total wichtig. Und was du auch gesagt hast, was ich auch nochmal wichtig finde zu unterstreichen, in dem Moment, wo ich mir mein eigenes Leben wieder zurückerobere, wo ich mich mit Freunden treffe, wo ich meinen Hobbys nachgehe, wo ich mich auf meinen Beruf fokussiere, verliere ich ja im Falle eines Verlustes des Partners gar nicht mehr so viel. Wenn ich 100% auf dem fokussiert bin, dann verliere ich eigentlich alles, was mein Leben ausmacht. Und darum fühlt sich das so existenziell an. Wenn ich meine eigenen Bereiche habe, das heißt mein trockenes Land, wo ich drauf stehe, wenn die Sinnflut kommt, ist es gar nicht mehr so existenziell. Es ist immer noch schmerzhaft, aber es ist nicht mehr lebensbedrohlich. Steffi, was kann helfen, das Kontrollbedürfnis loszulassen, das Menschen ja sehr stark haben, wenn sie emotional abhängig sind?
Naja, sagen wir mal so, die Kontrolle ist einfach auf das falsche Objekt fokussiert. Kontrolle heißt ja für emotional Abhängige, ich versuche Kontrolle darüber herzustellen, dass der andere mich liebt und bei mir bleibt. Und damit gebe ich ja ganz viel Kontrolle ab. Und deswegen haben wir ja eben schon gesagt, dass alle Maßnahmen, wo die Kontrolle sich mehr darauf ausrichtet, Kontrolle über mein eigenes Leben wieder zu gewinnen, über meine eigenen Emotionen zu gewinnen, über meine eigene persönliche Lebensgestaltung wieder zu gewinnen, sehr stärkend sind für die eigene Autonomie. Weil Menschen, die sich sehr emotional abhängig fühlen, haben ja zu wenig eigene Autonomie. Also sie gehen komplett in der Bindung auf. Aber was ihnen schwerfällt, ist dieses Gefühl, dieses Selbst-Bewusstsein, also dieses Gefühl für sich selber und dieses Gefühl, die eigene Lebensgestaltung in der Hand zu haben. Und da helfen natürlich auch Maßnahmen, außer dass man mehr auf Tätigkeiten fokussiert, die autonom sind, auch Kommunikationsstrategien, dass man lernt, eben nicht nur sich anzupassen und zu einem Ja und Amen zu sagen, sondern eben auch lernt, sich abzugrenzen. Aber das geht natürlich nur, wenn ich erstmal vorher ein Ich-Gefühl entwickle. Das ist ja das A und O. Wenn ich wirklich mich emotional abhängig fühle, dann mangelt es mir ja oft an Ich-Gefühl und dass ich gar nicht so richtig weiß, wofür soll ich mich überhaupt abgrenzen oder wogegen. Und deswegen ist es ja so wichtig, wie auch bei Überangepassten, dass man erstmal wieder ein Gespür für sich und seine eigenen Gefühle entwickelt. Zu spüren, was bin ich eigentlich, welche Emotionen habe ich, welche Gefühle habe ich und wo sind auch tatsächlich meine Grenzen.
Ja, das ist so spannend, ne? Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, habe ich natürlich auch keine Grenzen. Und Steffi, wir haben ja ganz, ganz viele Nachrichten zum Thema bekommen an so bin ich eben @auf-die-ohren.com. Und lass uns da auch immer gucken, wann geht es um Überangepasstheit, wann geht es um emotionale Abhängigkeit und wann vermischen sich die beiden Konzepte auch. Und Martha hat uns als erstes geschrieben. Ich lese mal vor und du hast vielleicht die Lösungsstrategie, okay?
Mhm.
Liebe Steffi, lieber Lukas, ich bin seit nun knapp 2 Jahren mit meinem Freund zusammen. Vor kurzem sind wir zusammengezogen und es läuft eigentlich auch alles ganz gut. Trotzdem merke ich immer wieder, dass ich seine Anwesenheit als anstrengend empfinde. Ich brauche einfach sehr viel Zeit für mich allein und habe das Gefühl, dass mir das nicht so gelingt, wenn mein Partner da ist. Selbst wenn wir gar nicht aktiv Dinge unternehmen oder miteinander reden, sondern nur zu zweit in der Wohnung sind, kann ich mich schlechter auf meine Sachen konzentrieren und bin gedanklich viel bei ihm. Wenn er mich morgens fragt, auf was ich denn am Tag Lust habe oder was ich gerne unternehmen möchte, nervt mich das häufig schon und ich habe keine Antwort. Ich weiß auch nicht genau warum, denn normalerweise mangelt es mir nicht an Interessen oder Ideen. Ich bin schon immer gerne alleine gewesen und habe nun Angst, dass das Zusammenziehen ein Fehler gewesen sein könnte.
Ja, also das ist jetzt eigentlich so der Klassiker eher von so typisch bindungsängstlichen Verhalten. Ist auch ganz typisch bei der Martha, dass diese Einengungsgefühle in dem Moment auftauchen, wo sie mit ihm zusammen in die Wohnung gezogen ist. Das heißt, sie kann sich ganz schlecht abgrenzen und ist innerlich mit ihren Antennen eigentlich immer beim Partner.
Mhm.
Sie fühlt sich über die Maßen eigentlich verantwortlich für sein Glück und deswegen stresst sie das ja auch. Das heißt, das schreibt sie auch ganz konkret. Selbst wenn er einfach nur da ist, kann ich mich schlecht auf meine Sachen konzentrieren. Das heißt, innerlich wandert sie immer zu ihm. Und das würde ich jetzt nicht als emotionale Abhängigkeit bezeichnen, was wir eben besprochen haben. Aber als diese Vorstufe, davon nämlich eigentlich diese Überangepasstheit. Und Überangepasstheit mündet ja oft in umso stärkere Abgrenzung. Das heißt, wenn die Martha das jetzt nicht reflektiert und damit weitergeht, also da etwas bei sich innerlich auflöst, wird die früher oder später so genervt sein von ihrem Freund, dass sie Schluss macht und dass sie wieder auseinanderziehen. Das ist meistens das Ende vom Lied. Das heißt, letztlich mündet es dann in sehr starke Abgrenzung. Aber der Vorläufer ist natürlich diese Überangepasstheit. Deswegen fühlt sie sich auch so eingeengt, weil sie in Gedanken sich innerlich gar nicht abgrenzen kann. Sie kann nicht wirklich gut für sich sein. Sie kann sich nur frei fühlen, wenn sie ganz allein in der Wohnung ist. Also wenn kein Erwartungsträger im Raum ist. Deswegen hat sie ja schon geschrieben auch, ich bin schon immer gern allein gewesen. Ja klar, weil nur im Alleinsein gibt sie sich die Erlaubnis, wirklich sie selbst sein zu dürfen.
Also das Spannende nochmal, finde ich, Steffi, daran ist, dass es in beiden Fällen eine Abhängigkeit gibt. Ne? Bei den emotional Abhängigen ist es halt so, dass sie ganz klar an den Bedürfnissen des Partners sind, alles versuchen zu erfüllen, Ja und Amen sagen. Und dann gibt es die andere Seite der Medaille, nämlich die nicht Beziehungsfähigen, die sagen, oh, das ist anstrengend, wenn jemand da ist. Ich bin trotzdem aber so beeinflusst von den Gefühlen des anderen, dass ich auch in der Form die Marionette davon bin. Beides bedeutet nicht frei zu sein, ne?
Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen beziehungsunfähig, ich finde das Wort jetzt zu stark gewählt, sondern einfach nur, die mehr auf der autonomen Seite sind. Und das hängt ja so eng zusammen. Eigentlich bin ich überangepasst und gerade weil ich überangepasst habe, suche ich immer wieder meine Freiheit, meine Autonomie, weil ich kann mich schlecht abgrenzen und muss deswegen umso härter die Grenzen im Außen setzen. der Ausweg ist natürlich wie immer letztlich diese Selbstreflexion und wirklich zu gucken, woher habe ich dieses alte Muster, und dass man lernt, sich die Erlaubnis zu geben, auch man selbst sein zu dürfen, unter der Bedingung, dass ein anderer Mensch im Raum ist und seinen eigenen Interessen nachzugehen.
Steffi, weißt du, was für mich so ein Schlüsselmoment war in unserer Beziehung? Weil ich bin ja oft bei dir im Waldhaus, ne? Und dann geht jeder so seiner Dinge nach. Eben genau, dass wir das mittlerweile gut können. Und ich musste das auch in meinem Leben erst lernen, auch für mich, weil ich habe schon mit meiner Mutter in so einer abhängigen Rolle gelebt. Das kann ich sagen im Nachhinein. Und ich musste das erst lernen, dass es völlig in Ordnung ist, zusammen in einer Wohnung zu sein. Und jeder macht sein Ding. Der eine liest ein Buch, der andere übt Klavier, der andere macht was am Computer. Dann fragt man, hat jemand Lust, was zu kochen, oder hat jemand Hunger? Ich gehe mal eben einkaufen. Dann geht der eine in den Pool. Wie es bei dir ist, jetzt nicht ganz selbstverständlich. Und der andere macht einen Waldspaziergang. Man kann damit gehen, man muss aber nicht. Das heißt, die Beziehung bricht auch nicht ab, wenn man sagt so, nö, Steffi, habe ich jetzt gar keine Lust, ich möchte lieber drin bleiben. Ja, okay, dann mache ich die Runde alleine. Weißt du, dass es so eine Freiheit gibt, und das musste ich erst lernen und auch ausprobieren.
Und das hast du bei mir im Waldhaus gelernt?
Also ich habe das auf jeden Fall auch bei dir im Waldhaus mitgenommen, dass das völlig in Ordnung ist.
Aber das ist ja auch wirklich das A und O der Beziehungsfähigkeit. Ich glaube, dein Schlüsselmoment, damit hattest du ja eben angefangen, war, als ich, glaube ich, Klavier gespielt habe und du hast irgendwas anderes gemacht, gearbeitet, keine Ahnung. Das, glaube ich, fandest du so maximal entspannend irgendwie, dass wirklich jeder seinen eigenen Dingen nachgehen kann.
Ja, also das war wirklich ein Schlüsselerlebnis. Manchmal gibt es ja so eine Schlüsselerlebnisse und das hört sich so lustig vielleicht an von außen. Steffi, nochmal zur emotionalen Abhängigkeit. Es geht ja jetzt nicht nur um meine Erfahrung, sondern auch die von den Leuten, die uns schreiben, an. So bin ich eben @auf-die-ohren.com. Da hat die Pina geschrieben und Pina schreibt: Ich erlebe es immer wieder bei mir, und das auch seit meiner Kindheit, dass ich, sobald ich einen Partner habe, meine ganzen Interessen, meine Hobbys verliere und mich nur noch auf den Partner fokussiere. Es ist dann so, dass mein aktueller Freund nur fürs Wochenende was mit seinen Kumpels machen möchte, dass ich das ganze Wochenende über unruhig bin. Und ich bin sogar so unruhig, dass ich es nicht schaffe, mich zu verabreden. Ich starre auf mein Handy und freue mich über jedes Lebenszeichen von ihm. Ich habe mit ihm darüber auch schon geredet, aber es wird nicht besser. Was kann ich tun?
Das ist eben eigentlich so ein Fall wirklich von emotionaler Abhängigkeit. Und da zeigt sich eben auch sehr schön eben dieses hohe Kontrollbedürfnis und auch eigentlich die Unfähigkeit, etwas für sich alleine zu unternehmen. Weil die Pina könnte ja jetzt auch das Wochenende nutzen und sagen, oh ja, fein, dann mache ich in der Zeit was ganz anderes. Aber sie fokussiert sich total auf ihn und hangelt irgendwie nach jedem Lebenszeichen. Und da gelten eigentlich diese ganzen Tipps, die wir eben auch schon gegeben haben. Und die erste Frage, die sich Pina eigentlich stellen müsste, ist die Frage: Glaube ich denn eigentlich, dass ich liebenswert genug bin, als dass er bei mir bleibt? Also dieses Selbstwertgefühl, ne? Habe ich das Gefühl, dass ich so, wie ich bin, liebenswürdig bin? Oder gehe ich eigentlich davon aus, dass ich verlassen werde? Ja? Rechne ich eigentlich fest damit und brauche deswegen ständig die Bestätigung in der Nähe und ständig die Kontrolle darüber, dass ich nicht verlassen werde?
Was ich dann immer ganz wichtig finde, ist es auch tatsächlich zu machen. Ne? Also vielleicht schon, wenn man weiß, okay, der Freund hat jetzt dieses Wochenende geplant, und das wird ja ziemlich wahrscheinlich nicht jedes Wochenende sein, dass er, ach übrigens, dieses Wochenende gehe ich auf ein Festival, nächstes Wochenende gehe ich angeln und übernächstes Wochenende bin ich irgendwie Autofahren mit meinen Kumpels. Das wird ja mal sein, und da muss man auch für sich gucken, ob es wirklich mal ist oder ob es einfach immer so ist. Und wenn es mal ist, auch schon vorplanen, ne? Dass, hey, dann holt mich eine Freundin ab, dann bin ich unterwegs, dass ich auch andere soziale Kontakte habe, weil wo viel Raum zum Nachdenken ist, ist auch viel Raum für diese Gefühle, und die können dann überfordernd sein. Und wenn ich das Erlebnis mache, hey, mein Freund ist weg und ich bin mit meiner Freundin dann unterwegs und da kommen mal die Gefühle auf, die ich dann auch wahrnehme, aber dann bin ich auch irgendwie wieder mit ihr in Interaktion, weil ich soziale Nähe gerade habe, das ist eine ganz wichtige Erfahrung, und die kann man ja durch Planen auch hervorrufen.
Ja, das stärkt vor allen Dingen die Autonomie, denn so wie die Pina ja ihr Leben gestaltet, ist eigentlich ihr Freund derjenige, der ihr Leben in der Hand hat, weil sie sich ja immer dranhängt. Aber in dem Moment, wo sie ihr Leben selbst gestaltet und sagt, ich verabrede mich mit einer Freundin, ich unternehme das und das am Wochenende oder ich besuche mal ein cooles Seminar oder was auch immer man so am Wochenende machen kann, oder ich gehe auf ein Festival oder ins Theater, hat sie ja wieder das Gefühl, das Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und das ist eben so wichtig bei jeglicher Abhängigkeitsproblematik, vor allem bei der emotionalen, dass man lernt, ey, ich kann ja selber meines Glückes Schmied sein. Ja, diese Erkenntnis, hey, ich kann ja selber was aktiv tun, das ist ja mein Leben, das habe ich in der Hand. Also alle Maßnahmen, die dieses Gefühl stärken, selber Kontrolle über das eigene Leben zu haben und das eigene Leben selbst zu gestalten, sind natürlich wirklich toll fürs Selbstwertgefühl und um aus dieser Abhängigkeit herauszukommen. Weil so habe ich ja immer nur das Gefühl, mein Leben hängt total sozusagen an der Nabelschnur oder ich hänge an der Nabelschnur früher von meiner Mutter, heute von meinem Freund oder wem auch immer.
Ja, das ist ja auch das nach einer Trennung, ne? Dass man irgendwie das Gefühl hat, kein Glück mehr zu erfahren. Und wenn man das erste Mal wieder macht, dass man selbst für sein Glück zuständig sein kann und auch schöne Momente erlebt, das ist der erste Schritt raus. Ja, krass. Es kann ein längerer Weg sein, da, wie gesagt, mit sich behutsam umgehen, Babyschritte, achtsam mit sich sein, liebevoll mit sich reden. Und ich finde, die schönste Metapher ist tatsächlich, sich selbst an die Hand nehmen, sein kleines inneres Kind und den Weg gemeinsam zu gehen. Weil heute sind wir erwachsen und inneres Kind gleichzeitig.
Und immer, immer wieder die Vergangenheit von der Gegenwart unterscheiden. Ja, früher war das so. Ne? Bei Mama war mal da, dann war sie wieder nicht da und ich musste immer kämpfen. Aber das sagt nichts und zwar 0,0 gar nichts über meinen Wert aus und auch nichts über meine Gegenwart aus.
Steffi, ich dachte übrigens vorhin, du willst Schleichwerbung für deine neue Stefanie Stahl Akademie machen, als du gesagt hast, und mal ein Seminar besuchen. Und ich so, Steffi, also, nicht wirklich jetzt. Übrigens, wenn du in dieser Situation steckst, dann besuch doch einen meiner Online-Kurse. Ja, was haben wir das da? Beziehungsfähigkeit, wir haben, ja stimmt, Heimat in dir selbst finden. Und wir haben das Heimatkind, ne?
Genau.
Jetzt haben wir doch Schleichwerbung gemacht. Steffi, ich glaube, wir sind am Ende. Also klar, so eine Folge kann man endlos lang machen, aber es sind sehr, sehr wichtige Sachen genannt worden. Vielen, vielen Dank an dich. Und vielen lieben Dank an euch fürs Zuhören an dieser Stelle und fürs emotional Mitgehen.
Gut, dann bis zum nächsten Mal.
Das ist ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Raue, Recherche Annelena Leidenberger, redaktionelle Leitung Sophie Ida Hischenhuber.